Hallo, der Manu hier. Bevor es mit der Folge Insert Moin gleich losgeht, ein kurzer Hinweis, was euch heute erwartet. Das ist eine Free-for-All-Folge, also frei verfügbar für alle und nicht nur für Patreons, weil es ist eine Pilotfolge zu einem neuen Format namens L'Amour. Das ist natürlich französisch und heißt Die Liebe. In diesem Format wollen wir uns alles anschauen im Kontext der Videospiele, was mit Liebe, Sex und Zärtlichkeit zu tun hat. Also zum Beispiel, wie wird Sexualität in Spielen dargestellt? Welche Spiele behandeln das Thema Liebe auf eine Art und Weise, wo man sagen kann, das kann auch mit Büchern oder Filmen konkurrieren? Wo funktioniert es weniger gut? Wo funktioniert es gut? Aber werden uns auch vielleicht so Themen auf einer Metaebene anschauen. Wie unterscheidet sich der japanische Markt vom europäischen, wenn es um Erotikspiele geht? Es kann auch um Homosexualität gehen, um autoerotische Spiele, um die Frage, wie müssten Erotikspiele für Frauen aussehen. Also ein sehr breites Spektrum, das wir hier mit diesem Format ein bisschen bündeln wollen. Wenn euch die Folge heute gefällt, normalerweise sind unsere Folgen für Patreons. Wir haben am Sonntag immer eine freie Folge der Woche. Diese Woche bekommt ihr zwei freie Folgen, wegen einer Pilotsendung. Und wenn ihr sagt, das hat mir gut gefallen, da möchte ich mehr davon, dann schaut doch mal vorbei bei unserer Patreon-Kampagne. Das findet ihr auf der Webseite www.patreon.com/insertmoin und dort bekommt ihr alle Informationen, wie ihr uns unterstützen könnt, und ab einem Pledge von $5 im Monat bekommt ihr Zugriff auf alle Folgen, die exklusiv für Patreon sind. Auch rückwirkend, das sind bereits jetzt über 150 Folgen, die ihr dort runterladen könnt. Und alle weiteren Folgen von L'Amour werden natürlich dort dann auch zur Verfügung stehen. So, genug der Vorrede, jetzt viel Spaß mit der ersten Folge von L'Amour.
Ein wunderschönen guten Morgen, Insert Moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start, und zwar den guten Ben. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Grüß dich. Du bist nicht nur das erste Mal hier bei Insert Moin, sondern halt auch der Erste, der mit mir das neue Format, das wir aus der Taufe gehoben haben, beiwohnt, das sozusagen mithilft zu erschaffen. Und zwar ist das die erste Folge von L'Amour, also ein Patreon-Format, das durch, wo wir das Patreon-Goal jetzt erreicht haben und das, wo ich jetzt endlich ein paar Folgen zu aufnehmen kann. Ich habe schon eine Folge aufgenommen, die kommt ein paar Tage später, aber ich wollte jetzt dieses Thema hier voranstellen, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist. Und herzlich willkommen, Ben, zu Insert Moin und zu L'Amour.
Ja, sehr schön, ich freue mich.
Bevor wir zum Thema kommen, ein paar Worte zu dir. Du hast du warst noch nie bei Insert Moin und hast aber selber einen Podcast. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu dir sagen?
Ja, sehr gerne. Mein Podcast bzw. mein Blog behindthescreens.de ist so ein bisschen als Hochzeitsprojekt meiner beiden größeren Interessen entstanden, nämlich die Psychologie, die habe ich studiert, und Games sozusagen, mein wichtigstes Hobby vielleicht, also etwas, was bei mir einen sehr großen Raum im Leben einnimmt, womit ich mich sehr gerne beschäftige, auch schon sehr lange. Ich habe davor auch schon in anderen Projekten geschrieben und gearbeitet. Behind the Screens ist Podcast und Blog, und dort setzen wir uns, versuchen wir kritisch und auch ein bisschen wissenschaftlich angehaucht, uns auseinanderzusetzen mit Spielen.
Sehr, sehr cool. Und das Blog ist relativ jung, ne? Du sagst, das gibt's seit einem Jahr oder so?
Genau, also Herbst 2017. Also im Grunde ist also sehr, sehr frisch aus dem Ei gepellt.
Aber nichtsdestotrotz schon sehr interessant, weil ich blicke mich hier so drauf um. Es ist sehr, wie du auch an deinem Hintergrund angepasst, eher wissenschaftlich angehaucht. Also du legst Wert darauf, dass die Artikel gut recherchiert sind, habe ich den Eindruck. Und dass der Ganze auch so einen wissenschaftlichen Touch bekommt. Deswegen auf jeden Fall halt eine super Empfehlung für Leute, die vielleicht mehr lesen wollen als diese durchschnittlichen Reviews. Du sprichst hier zum Beispiel auch über die Lootboxen und Psychologie. Ganz interessant, hätte ich mal deinen Blog eher entdeckt, weil ich habe auch einen Artikel über Lootboxen gesprochen. Sagst im Prinzip das Gleiche, dass die Lotterie das Gefährliche drin ist.
Ja, genau.
Was eine psychologische Perspektive ausspielt, das finde ich super interessant. Und da habe ich einen Eintrag gesehen, wo ich mich sehr gefreut habe, dass du den geschrieben hast, weil endlich mal jemand das Problem erkannt hat und endlich mal jemand sich auch mit dieser Thematik auskennt. Und zwar geht es um die USK-Entscheidung für eine ganze Reihe von Spielen, die in letzter Zeit rausgekommen sind, oder die über die letzten Jahre so immer wieder in den Release-Listen auftauchten, aber dann halt einfach nicht nach Deutschland auf den Markt gekommen sind. Vielleicht können wir da den Zuschauer jetzt hier so, den Zuhörer ein bisschen abholen. Wir sprechen über USK-Freigaben für Spiele wie Gelgan 2, Zenran Kagura Peach Beach Splash, Valkyrie Drive, Criminal Girls 2 und so weiter. Vielleicht holen wir die erstmal rein. Also worum geht's im Wesentlichen?
Genau, also der Grund vielleicht auch, warum ich den Artikel geschrieben habe, der dreht sich in diesem Fall oder behandelt die Sache am Beispiel von Gelgan 2. Das ist der jüngste Fall gewesen. Dem Spiel ist die Kennzeichnung verweigert worden. Also die USK hat gesagt, da kleben wir kein Alterskennzeichen drauf. Und was daran, ja, das Interessante, aber auch Unangenehme ist, sind die Reaktionen auf diese Entscheidung. Ich habe für den Artikel da auch ein paar Screenshots gesammelt von diversen auch ja Newsbeiträgen von verschiedenen Seiten, aber auch Kommentaren. Und sowohl bei Seiten der Autoren und Autorinnen als auch bei den Lesern und Leserinnen bekommt man damit, die attribuieren das so ein bisschen darauf, dass Deutschland offenbar Angst vor Brüsten hat und bloß kein Sex und wir werden alle prüde. Also die Titel lauten sowas wie zu sexy für Deutschland und ein Magazin, da schrieb der Autor, das sei also wohl zu schlüpfrig gewesen für die USK. Hm. Und was mir dabei eben schon wieder aufgefallen ist, nicht das erste Mal, dass das an der Sache vorbeigeht. Dass es nämlich überhaupt nicht das Problem ist, dass dort irgendwie was mit Erotik und Sex dargestellt wird, sondern, und das ist auch sehr, sehr wahrscheinlich der Grund dafür, warum die USK das abgelehnt hat, ist die Tatsache, dass dort Spielfiguren sind, die nicht Frauen sind, sondern eben Mädchen, also Kinder. Und das ist etwas, was halt ja in diesen Newsbeiträgen im Diskurs irgendwie unterzugehen scheint, was überhaupt nicht besprochen oder gesehen wird. Sondern es wird sich eben auf den Sex-Aspekt dort gestürzt, aber darum geht's überhaupt nicht.
Genau. Bevor wir da jetzt zu diesem Sachverhalt kommen, würde ich ganz gerne erklären, worum es in Gelgan geht. Also Gelgan ist eine Reihe, die gibt schon ein bisschen länger in Japan, also die hat, glaube ich, auf der PS3 oder auf der Xbox 360, also zu der Zeit angefangen, da gibt es jetzt mittlerweile ein, zwei, ich glaube drei Teile von. Und die Idee von Gelgan ist, dass man, das ist so eine Art Lightgun-Shooter, also man spielt das so ähnlich wie House of the Dead oder irgendwie andere Lightgun-Shooter in dieser Richtung, da gibt's ja etliche, also wo die Kamera sich von selbst bewegt und man hat ein Fadenkreuz und man schießt damit auf Objekte. Der Unterschied ist hier nur, dass man nicht auf Zombies schießt und da die Köpfe zerplatzen und alles, sondern dass man so eine Pheromonkanone hat. Das ist, kann man sich so vorstellen wie Amors Pfeil. Und du musst diese Mädchen dann zur Ekstase bringen. Das heißt, wenn du auf die schießt, dann fallen die vor lauter Lust auf den Boden und sind dann sozusagen besiegt. Die Hintergrundgeschichte ist, dass der Protagonist, also der Junge, der auf diese Schule geht, wo das Ganze spielt, der wird von einem Liebesengel angeschossen und eigentlich war geplant, dass der nur einen Liebesfall abbekommt, damit er dann halt sich irgendwie irgendwohin verknallt. So diese klassische Fantasy-Liebes Geschichte, die man so aus vielen älteren Filmen aus den 80ern vielleicht auch kennt. Nur der Engel vertut sich und schießt viel zu viele Pfeile auf diesen Jungen ab. Und das ist der Grund, weshalb dass andere Geschlecht dann halt so unglaublich auf ihn abfährt. Also die können sich gar nicht halten, die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Er taucht irgendwo auf und sofort stürzen sie sich halt im Liebestrauma auf ihn. Und der Engel erklärt ihm, dass er sich dem aber nicht hingeben darf, auch so verlockend das auch ist, sondern er muss die wahre Liebe seines Lebens finden bis zum Ende des Tages, weil ansonsten für sein restliches Leben einsam wird. Und die wahre Liebe ist halt aber auch einfach eine Person, die von seinem, ich sag mal, von seinem Pheromonausstoß nicht beeinflusst wird. Und die muss er dann bis zum Ende des Tages finden und dann halt einfach ihr dann die Gefühle gestehen. Also eigentlich ist diese ganze Rahmenhandlung relativ harmlos und niedlich. Und du hast, und die Spielidee ist eigentlich auch witzig. Das größte Problem ist halt aber auch genau das, was du sagst. Das sind alles Schulkinder. Also die sind, weiß nicht, ich würde die jetzt vom optischen schätzen so auf 14 vielleicht oder auf 15 oder so. Und es ist ja nicht damit getan, dass man auf die schießt und die fallen um und da gibt's ein paar Herzchen, sondern man hat einfach dort eine Darstellung, die diese Kinder auch in sexualisierte Posen bringt. Also sie recken ihren Hintern hervor oder sie dehnen sich so nach vorne, dass man in den Ausschnitt sehen kann, oder sie machen halt andere Bewegungen, die irgendwie in irgendeiner Art und Form sexualisiert sind. Und das, Ben, ist ja auch tatsächlich der springende Punkt, oder?
Genau, das ist so. Also ich kann noch mal dazu sagen, du hast es auch eben gesagt, also mit deinem Menschenverstand erstmal ganz subjektiv, ich glaube, die sind 14. Für den Beitrag bin ich mal in die Fußgängerzone gegangen und dort haben wir gefragt, wir haben also zwei Figuren ausgedruckt dabei gehabt und haben die Leute so gefragt, wie alt würdest du die schätzen? Und eine Figur ist dort im Mittel auf 12 geschätzt worden, eine andere auf 16. Das war die mit der Brille, die haben wir absichtlich ausgewählt, weil das eine von den Figuren war, die auch aufgrund der Brille ein bisschen älter aussah. Und was aber auch erschreckend ist, irgendwie also ein ganz großer Teil, also über 90% der Leute haben die also minderjährig eingeschätzt erstmal. Manchmal wurde auch 20 gesagt. Also empfinde ich persönlich nicht so, aber das kann man ja unterschiedlich empfinden. Aber man hat auch Antworten bekommen wie 4 und 6. Wenn es im Raum des Möglichen ist, ja, dass man so eine Figur auf 4 schätzen kann, dann glaube ich, bewegen wir uns auf jeden Fall im Bereich einer kindlichen Darstellung.
Genau. Und muss man hier auch ganz deutlich sagen, hier geht es ja nicht darum, in irgendeiner Form Erotik zu verurteilen. Es geht auch vor allen Dingen nicht darum, diese Spielidee zu verurteilen. Also die Hörer von Inside Moin wissen, dass ich so verrückte Ideen mag. Und die, wenn zum Beispiel Gelgan an der Universität spielen würde, mal angenommen, ne, und die wären alle irgendwie 21 aufwärts, was weiß ich, auf jeden Fall alle deutlich älter, dann würden wir diese Diskussion nicht haben. Und dann würde die USK auch nicht sagen, mein Gott, das geht ja gar nicht. Sondern es geht hier ganz explizit um diese Darstellung von Minderjährigen. Das ist ein großes Problem. Du hast da, also wir haben beide recherchiert und du hast in deinem Blog auch ganz gut dargestellt, was denn tatsächlich der Passus, der juristische Passus ist. Vielleicht kannst du den ganz kurz darlegen.
Genau, also das ist im Jugendmedienschutzstaatsvertrag festgehalten. Ich zitiere das gerne nochmal für alle. Dort gibt es einen Absatz, der sagt, unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit, das ist jetzt erstmal davon ausgenommen, sind Angebote unzulässig, wenn sie Kinder oder Jugendliche in unnatürlicher, geschlechtsbetonter Körperhaltung darstellen. Dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen und betrifft dann eben direkt Spiele. Und es gibt auch ein bisschen ausführlichere Auslegungen dazu von Gerichtsbeschlüssen. Und dort findet man eben nochmal, dass es darum geht, dass eine Figur sozusagen durch ihr Verhalten, durch den Kontext, also hier bei dem Spiel wäre das ne eindeutiger Schulkontext, Schulkleidung und auch kindliches Verhalten, kindliche Gesichtsausdrücke, Gesichtszüge, eben eindeutig kindlich dargestellt wird. Und dann ist es sozusagen hier vom Gesetzgeber her erstmal unerwünscht, dass Kinder in solchen dann in Posen gebracht werden, die was mit Sex, Sexualität zu tun haben. Aber man da sagt, das ist sozusagen etwas, wie wir Kinder nicht darstellen wollen, wie wir Kinder nicht sehen wollen, sozusagen als Sexobjekt nämlich. Und deswegen ist das untersagt.
Genau. Und es geht ja auch noch weiter. Also wir reden ja jetzt hier nicht nur von den Posen, die passieren, also die während des normalen Spiels passieren. Also das normale Spiel ist halt, wie gesagt, dieser Rail-Shooter-Teil. Sondern es gibt auch Sequenzen, die würde ich jetzt mal, weil einfach eine bessere Beschreibung fehlt, als Boss-Sequenzen bezeichnen. Das sind so, weiß nicht, so Quicktime-Events, ausgedehnte, wo die Schülerinnen und der Schüler, den du spielst, einfach in eine sehr peinliche Situation kommen, die auf jeden Fall sexuell konnotiert ist. Also zum Beispiel gibt es dann in dem ersten Teil, der übrigens ab 16 ist, darüber reden wir dann gleich nochmal, aber da gibt es dann eine Situation, wo dann eine Schülerin sich durchs Fenster lehnt, aber dann irgendwie stecken bleibt. Also die kommt dann einfach nicht da raus. Und du musst dann versuchen, die dann so aus dem Fenster rauszuziehen. Und das ist natürlich so visuell dargestellt, dass es wie Geschlechtsverkehr ausgelegt werden kann. Eine andere Situation ist, da bleibt eine mit einem Kaugummi auf dem Boden kleben irgendwie so. Also die ist halt irgendwie so mit den Schuhen und ich glaube auch mit dem Hinterteil bleibt die so auf dem Boden kleben und du musst versuchen, die wegzuziehen. Aber so wie man der Hauptprotagonist sie anfassen muss, um sie halt vom Boden hochzuheben, sieht es halt aus, als hätten die beiden Geschlechtsverkehr. Und das ist immer so dieser schmale Grat. Es ist natürlich kein echter Sex, aber die Assoziation ist ja auf jeden Fall da. Und das ist natürlich mega unangenehm, wenn das irgendwie, wenn die alle irgendwie aussehen wie minderjährig. Also das nochmal so als Kontext. Also es ist nicht nur dieses Hinfallen, sondern es ist halt auch halt viele andere Sequenzen da drin, die irgendwie sexualisierend sind.
Ja, genau. Also da, das ist ja auch einfach ein Fall, also wo es jetzt gar nicht mal darum geht, dass es jetzt zusätzlich nochmal diese Darstellung gibt, die an Geschlechtsverkehr ändern, sondern überhaupt, also ich sage jetzt erstmal, um mich nochmal aufs Gesetz dazu beziehen, eben in irgendeiner Form Minderjährige in sexualisierender Weise darzustellen.
Genau.
Ja? Also selbst wenn es sozusagen nur unter den Rock schauen wäre oder irgendeine laszive Pose eben, das wird nämlich auch gerne so unter dem Begriff Posendarstellung besprochen sozusagen.
Da gibt es, genau, da gibt es halt tatsächlich einen Passus, der halt auch darunter fällt. Also es gibt so zwei Punkte, die werden da immer geprüft bei der USK. Ich habe für das Senran-Kagura Peach-Beef Splash, dieses Wasserschnachtspiel, habe ich mal bei die USK angeschrieben, weil ich wissen wollte, wie sie zu dieser Entscheidung kam. Über dieses Spiel reden wir dann auch gleich auch nochmal detailliert. Aber das Ding ist, dass die zwei Dinge besonders überprüfen. Das eine ist die Posendarstellung Minderjähriger. Das heißt auch tatsächlich so, das ist ein BPJM, ein Bundesprüf-Jugendmediengesetz-Indizierungsbestand. Also das ist halt etwas, was die halt immer wieder prüfen. Und dann gibt es noch den Tatbestand der Unsittlichkeit. Das ist etwas, wenn man halt so völlig hemmungslos Sex darstellt und da einfach überhaupt gar keine moralischen Grenzen drin sind, der wird halt auch geprüft. Bei Gägern ist der Fall relativ klar. Das spielt halt einfach an dieser Schule. Ich weiß nicht, ich würde hier sagen, das ist irgendwie Sekundarstufe 1 oder 2.
Ja.
Ja, also ganz eindeutig.
So fühlt es sich an, ja.
Ja, so fühlt es sich an von der, ich glaube auch sogar in den Texten. Also wenn man die Biografien, es gibt ja manchmal so Biografien von den Figuren und so und du kannst dann halt irgendwie dir das dann angucken, kannst die Daten zu den Protagonisten einholen. Die sind halt alle, glaube ich, auch in dem Alter von 15, 16. Aber es hilft in dem Punkt auch nicht, dann einfach das Alter im Text anzuheben. Also das hat man bei einigen europäischen Versionen solcher Spieler, die auch auf einen ähnlichen Anime-Erotik teilsetzen, dann auch gemacht, aber es nützt halt nichts, wie der Test dann halt bewiesen hat, den du gemacht hast in der Einkaufsstraße. Die sehen halt jung aus und die Assoziation ist ja da, dass die jung sind und dann kann man nicht sagen, okay, das ist das Art-Design, weil Anime sowieso irgendwie ein bisschen alterlos ist. Nein, das stimmt einfach nicht. Die sehen, wenn man die Bilder sieht, einfach deutlich jung aus und selbst im Kontext von anderen Anime-Produktionen ist das ganz eindeutig, das sind Kinder. Also Statur, Gesicht, Kleidung, auch die Art, wie die sich bewegen. Also auch wenn die auf den Hauptcharakter zugelaufen kommen und so, das hat alles etwas sehr Kindliches.
Ja, und also teilweise haben die eben auch so Zöpfchen dann und sind auch von der Körpergröße sozusagen noch nicht ausgewachsen, also sehen sehr klein aus. Ebenso der ganze Körperbau, die Gesichtszüge, also wie du es auch schon gesagt hast. Relativ klar. Und dann kann man eben auch nicht schummeln als Entwickler oder Publisher und das Alter einfach anheben, sondern eben danach geht es eben nicht, sondern eben nach diesen Darstellungskriterien.
Als Kontrast mal ein Spiel, das zum Beispiel auch auf erotische Inhalte setzt, aber in Deutschland ab 12 freigegeben ist. Und zwar das berühmt-berüchtigte Dead or Alive Beach Volleyball. Also der Spin-off-Ableger von Dead or Alive, wo es ja tatsächlich nur um so Minispiele geht und wo sich ausschließlich die Damen des Prügelspiels in am Strand befinden. Man macht da so Minispiele, das ist alles irgendwie auf Erotik ausgelegt. Man schaut denen hauptsächlich zu, sammelt Körperlotionen und Bikinis und so ein Quatsch. Und dieses Spiel ist ab 12, weil es also der wichtigste Fakt in dem Punkt, also es gibt wahrscheinlich verschiedene Gründe, weshalb die Einstufung vergleichsweise niedrig ist, aber es sind halt aber auch alles Erwachsene. Also man sieht den dritten Teil mal ausgenommen, der ist ja gar nicht in Deutschland rausgekommen, von dem rede ich gar nicht. Ich rede jetzt nur von den ersten beiden. Der erste ist für Xbox rausgekommen, oder beide sind für Xbox rausgekommen, glaube ich, ne?
Xbox. Ja, der zweite Teil ist Xbox 360, ja. Der erste war, glaube ich, auch der erste.
Und die sind eindeutig erwachsen. Also die Körpermaße, und da rede ich jetzt nicht nur von den Brüsten, sondern halt einfach allgemein, wie der gesamte Körper aussieht. Der ist halt ausgewachsen, die sehen halt erwachsen aus, die bewegen sich erwachsen. Das sind, also du guckst das und siehst zwar diese Puppengesichter, das ist natürlich dann nochmal ein anderer diskutabler Punkt, aber es sind auf jeden Fall erwachsene Figuren, allesamt.
Ja, genau. Das ist also auf verschiedenen Ebenen ja auch verankert, also sowohl in den Geschichten von Dead or Alive, woher man die Figuren dann kennt, als eben auch ganz eindeutig in der Darstellung. Das ist erwachsene Gesichtszüge, aus auch von Verhaltensweisen eben. Kommen die nicht da angelaufen mit wackelnden Zöpfchen oder so in der Weise, sondern die haben zumindest auch Szenen, in denen sie sich sozusagen ganz normal verhalten, sage ich mal.
Es ist, also sie haben halt auch allgemein die Aura von Erwachsenen. Also klar gibt es ja auch verschiedene Frisuren und natürlich gibt es Zöpfchen. Also die Zöpfchen sind jetzt nicht das alleinige Merkmal, aber du siehst den halt einfach an, das sind Erwachsene und du weißt es natürlich auch wegen der Hintergrundgeschichte, aber so wie die halt aussehen, ich würde die halt alle so auf, weiß nicht, ja. 20 plus.
Ja, also selbst wenn man denen jetzt Zöpfchen geben würde, würde man sagen, das ist aber eine erwachsene Frau mit Zöpfchen. Ja, genau. Ja, also schon, also man kriegt das schon an vielen Merkmalen mit und die Gesamtschau macht es ja auch und die bewegen sich jetzt auch nicht durch den Klassenraum, sondern sind da auf so einer Insel. Also ist auch schon ein ganz anderer Kontext. Und bei diesen Sachen kann man natürlich immer diskutieren. Findet man diese sexualisierte Darstellung eigentlich in Ordnung? Also wenn es halt wieder, also wenn es im Grunde eine sexistische Struktur hat, dass halt nur Frauen sozusagen sexualisiert inszeniert werden, was bei dem Spiel jetzt der Fall ist, dann kann man da natürlich drüber diskutieren. Das wird ja auch gemacht. Das ist auch gut und wichtig, dass es sozusagen unsere aller Aufgabe irgendwie darüber zu sprechen, wie wir das finden oder das auch sozusagen mit Kauf oder Nicht-Kauf so zu unterstützen oder eben auch nicht. Aber das ist nochmal eine ganz andere Diskussion natürlich, ein ganz anderer Schuh als der Fall, den wir haben bei Spielen wie Galgan.
Genau. Das nur mal so als Kontrast, weil man hört ja bei diesem ganzen Feedback, und das hast du in deinem Artikel auch gut rausgestellt, hört man ja immer wieder, ach, die OSK ist ja so sexscheu und das ist ja alles so furchtbar. Und
ja,
Brüste, oh mein Gott. Und darum geht's eben nicht. Also im Gegenteil, die USK ist sogar, die sagt, also Dead or Alive ist eins der besten Beispiele, die sagt, ja, was passiert denn da? Außer, dass erwachsene Frauen an einem Strand rumlaufen. Also Sexualisierung, klar, ist ein Thema, das wir jetzt halt hier diskutieren. Vielleicht würde Dead or Alive Beachvolleyball heute dann vielleicht ab 16 sein oder so. Aber es ist nicht mehr als dieser, geht nicht auf das Niveau, über das Niveau von, weiß ich nicht, wie heißen diese Shows, wo die Models rumlaufen? Ungefähr auf diesem Level ist das.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Mhm. Ich fällt der Name egal. Ja, diese schreckliche Scheiße mit Heidi Klum.
Ja, Deutschland sucht das Supermodel. Ich hab's falsch gesagt.
Irgendwie so, ja, ganz mieser Scheiß. Egal. Ja. Auf jeden Fall, aber das ist halt auf jeden Fall
so ungefähr. Germany's Next Topmodel, so, jetzt habe ich es gesagt.
Ja, genau. Genau, ich bitte Verzeihung an dieser Stelle, aber ich gucke halt kein Fernsehen. Ich sehe ja nur manchmal die Plakate und denke, oh Gott.
Und ja, ich bin da ganz bei dir und das wird ja auch zu Recht kritisch diskutiert. Und das finde ich auch gut, dass es so besprochen wird. Es ist nur eben, wie gesagt, ein ganz anderes Thema nochmal, also eine ganz andere Qualität.
Genau. Ein anderes Beispiel wollte ich noch einwerfen. Es gibt auch ein Frauen-Wrestling-Spiel von Konami, das heißt Rumble Roses, kennst du das?
Das ist so ein. Das war auch so 360-Generation, oder?
Genau, ist auch ab 12 zum Beispiel. Ja. Also, da sind die sexualisierten Posen noch sehr viel verfänglicher wegen des Wrestlings. Also, weil sie dann irgendwie so, so Sachen machen wie die Beine hinter den Kopf legen oder so Quatsch. Es ist halt wirklich schon ziemlich offensiv, aber es ist halt ab 12, weil die Leute sich halt denken, ja, dann wresteln sich da halt Leute im Bikini, dann gibt's halt Schlammcatchen. Das ist sind alles Erwachsene und das ist auch ganz eindeutig, dass die erwachsen sind. Und damit hat die USK im Regelfall überhaupt gar kein Problem. Und das ist auch, und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen zu den anderen Beispielen, die es dann auch noch da irgendwie gibt, was diese Posendarstellung Mini-Hero betrifft. Also es gibt ja diese Rancagua-Reihe, die hatten wir hier im Podcast auch teilweise schon besprochen. Ich habe über STB Versus vor einiger Zeit gesprochen. So ein Musou-Style Spiel und es ist halt eine ganze Reihe und diese ganze Reihe hat sich halt zum Image gemacht, dass die da sehr viele vollbusige Damen haben. Also es sind so, weiß ich nicht, an die 30 Stück oder so, ein riesen Roster, die alle so verschiedene so Archetypen von Anime-Tropes irgendwie abdecken. Dann gibt's halt irgendwie die Ernste und dann gibt's halt die mit so komischen Kreuzchen in den Augen. Das ist ja irgendwie auch so ein Trope. Und die mit den Haaren und die ein bisschen größer ist und eine, die eine Maske trägt und keine Ahnung. Alles mögliche, was man sich da irgendwie vorstellen kann. Aber alle mit großer Oberweite. Also das war immer so dieses Aushängeschiff von Shin Rancagua. Und deswegen waren diese Spieler trotz der sehr sexualisierten Darstellung aber halt immer noch so ab 16 meistens freigegeben. Es gibt sogar einen Teil für 3DS, der ist ab 12, weil dort nicht viel mehr passiert, außer dass da ein bisschen die Kleidung vom Leib fliegt, während die sich da beellen. Aber ansonsten ist es eigentlich relativ, also kann man den Kopf schütteln, aber jetzt das sind keine Minderjährigen oder so dabei. Und dann kam jetzt letztes Jahr das Shin Rancagua Peach Beat Splash raus. Das ist so ein Wasserschlacht-Shooter. Und der hat sehr überraschend eine USK 18 bekommen. Und der hätte fast gar nicht die USK 18 Palette überhaupt gekriegt. Und da waren ziemlich viele Leute sehr erstaunt und so, ja, wieso, das ist so eine Wasserschlacht und wie kann das sein, dass so ein Spiel wie Battlefield 1 ab 16 ist und dann so ein frivoler Wasserschlacht-Shooter kriegt dann eine 18er-Plakette, das hat keiner verstanden. Und tatsächlich ist der Grund auch hier sehr ähnlich. Es geht nicht darum, dass Mädels im Bikini sich eine Wasserschlacht liefern und es geht nicht darum, dass hier klar mal ein Bikini wegflieht und es geht auch nicht darum, dass es hier im Allgemeinen um Sex und um Erotik geht. Da sagt die USK, na gut, das wäre wahrscheinlich irgendwie ein 16er oder so. Das Problem ist, es ist unter diesen 30 plus Charakteren, ich weiß nicht genau, 35 oder so, es sind sehr viele Charaktere, ist eine Figur dabei, die wird von Anime-Fans Loli-Charakter genannt. Das sind halt Figuren, die sehen absichtlich sehr jung aus. Und die sieht halt, du siehst die im Kontext von diesen 30 Figuren, die alle diese Körpermaße wie bei Dead or Alive haben. Also die sehen halt eindeutig erwachsen aus, sehr viele weibliche Rundungen und sowas alles. Und da ist diese eine schmale, sehr kindlich aussehende Figur, die am Rand steht und auch eine komplett andere Körperhaltung hat. Also das sind ja alles bei Shin Rancagua so Ninja-Kämpfer oder sowas. Also irgendwie Leute, die total selbstbewusst sind und einfach fighten können. Und die sitzt da in der Ecke und baut eine Sandburg.
What? Ja. Also mit der Sandburg ist ja schon wieder eindeutig dieser Kontext und der kindlichen Darstellung gegeben. Ja. Also jetzt nicht nur hat man ne, Körpergröße, Körperhaltung, Gesichtszüge, Verhalten, ne, baut eine Sandburg. Ist nicht unmöglich, dass eine erwachsene Person das macht, aber dieser gesamte Kontext, alles, was da zusammenkommt, konstituiert dann eben schon so, ja, die Einschätzung, die du ja auch dann gemacht hast, das ist irgendwie, also einmal fällt das raus und es ist irgendwie eindeutig kindlich.
Ja, und das ist halt der springende Punkt. Ich lese mal hier ich habe mit der USK Kontakt aufgenommen, weil zu dem Zeitpunkt, als diese Freigabebescheinigung also rausging, das war so letztes Jahr im Juli, glaube ich so, jedenfalls ist die E-Mail von Juli, das Spiel kam im September raus, da habe ich die Vollversion noch nicht gespielt gehabt. Da habe ich also nicht gesehen, was da drin in diesem Spiel vorkommt. Ich hatte halt vorher die japanische Version gespielt und da ist mir das Kind nicht aufgefallen. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, weshalb die USK gesagt hat, na gut, dann gehen wir jetzt doch eine 18er drauf, weil die einfach nicht im Vordergrund steht. Im Gegensatz zu Gelgan, wo es wirklich ausschließlich nur Kinder sind. Mhm. Aber der USK-Bescheid ist ganz interessant. Also hier steht als Begründung, also erstmal ganz grundlegend, es sind so USK-Jugendbescheide nicht öffentlich. Also wer da anfragt, der wird in der Regel halt auch keine, jetzt nicht die kompletten Berichte bekommen, weil der Grund ist, dass diese USK-Bescheide dann von bestimmten Seiten, es gibt ja so Seiten wie Schnittberichte.com oder so, die nutzen das dann gerne als Werbung. Also es gibt ja Leute, die suchen ganz absichtlich so Indizierungs- oder Beschlagnahmungslisten ab irgendwie, nur um dann sich Filme darüber zu kaufen. Und das wollen die halt damit unterbinden, dass dann irgendwie so ein Bericht da steht und da steht so, ja, die Darstellung hier und da ist krass. Manche Leute suchen ja danach. Aber die haben das mal ganz kurz zusammengefasst. Ich lese mal ganz kurz vor. Das Spiel Shin Rancagua Peach Beat Splash hat nach der dritten USK-Prüfinstanz, nach der dritten, final die Alterskennzeichnung kann ich... Ist schon krass, ne? Also wie Dead Space. Die Alterskennzeichnung kann eine Jugendfreigabe gemäß § 14 Jugendschutzgesetz erhalten. In allen Instanzen wurde zunächst überprüft, ob eine Jugendgefährdung vorliegt oder vermutet wird und das Spiel somit überhaupt nach dem Jugendschutzgesetz kennzeichnungsfähig ist. Bei diesem Spiel gab es die Einheitspunkte sowohl für den BPJM-Indizierungsbestand der Posendarstellung Minderjähriger, ganz wichtig, also schwere Jugendgefährdung nach strafbewährten Medieninhalt, als auch den Tatbestand Unsittlichkeit. Nähere Informationen kann man dann halt auf der Webseite darüber zu einsehen. Der Appellationsverfahren schloss nun mehrheitlich unter Berücksichtigung rechtlicher Auffassung zur Bestimmung einer Minderjährigkeit virtueller Figuren in Verbindung mit sexualisierten Posen in der Spruchpraxis der USK zur Sexualität als ein Aspekt der Wirkungsmacht in Spielen aus, dass diese Tatbestände erfüllt sind. Also sie haben es in diesem Spiel gesehen, laut Artikeln der OSK. Insofern gab es die mehrheitliche Entscheidung zur Kennzeichnungsfähigkeit des Spiels. In letzter Instanz entfielen die meisten Stimmen auf eine Kennzeichnung zur Verweigerung einer Jugendfreigabe, also OSK ab 18. Liest sich trocken. Zeigt aber eigentlich ganz gut, wie diese OSK funktioniert, oder Ben?
Ja, also da Was ich schön finde, dass nochmal eben diese beiden Tatbestände sozusagen oder Prüfkriterien auch an dieser Stelle genannt wurden. Und das zeigt ja auch nochmal für alle da draußen, die das vielleicht eher so als Meinung oder Vorurteil gegenüber japanischen Spielen abgetan haben, dass da eigentlich relativ harte Fragen oder ein Katalog mit handfesten Fragen und Kriterien vorliegt, nach dem vorgegangen wird. Und das ist ja auch genau richtig.
Richtig. Und es ist vor allen Dingen, muss man an dieser Stelle auch sagen, die OSK zensiert ja nicht.
Selbstverständlich.
Das ist auch wieder so ein Irrtum.
Guter Punkt. Ja. Also wenn was geändert wird, das machen ja meistens die Entwickler oder Publisher, veranlassen das selbst sozusagen. Das machen
ganz ausschließlich sogar. Also
ja, genau.
Die machen da gar nichts. Ja.
Genau, also entweder oder. Also wer sagt, der Publisher hier macht mal, oder die Entwickler machen das von sich aus. Sozusagen wie so ein vorauseilender Gehorsam. Oh Gott, jetzt müssen wir aber ganz schnell da irgendwas machen. Ich meine, das kann man ja auch machen. Das ist das, was wir zum Beispiel bei Wolfenstein auch beobachtet haben, dass dort eben von vornherein eine Version entwickelt wurde, die jetzt bestimmte Kriterien nicht erfüllt dann. Das kann man natürlich machen, aber das ist dann nicht die USK, die das veranlasst. Was die USK macht, ist dann eben, wenn so ein Titel reinkommt, der diese Kriterien erfüllt, zu sagen, Leute, so können wir kein Alterskennzeichen drauf machen. Und dann kann sich natürlich der Publisher oder Entwickler überlegen, ob man daran was ändert sozusagen, um das tauglich zu machen für den Markt. Ja. Wobei eben die Prüfung der USK, was hier auch durchkommt, eben so eine Vorprüfung ist dieser Kriterien der BPJM. Denn, das konnte man kürzlich im Runaways-Podcast sehr schön nochmal hören, im Interview mit Marek Brunner von der USK, die wollen natürlich nicht, dass sie jetzt da ein Alterssiegel drauf kleben und am Ende kommt raus, die BPJM indiziert das Spiel. Das ist sozusagen ein Verwaltungsakt, der zurückgenommen werden muss, dieses Alterskennzeichen. Und das sieht natürlich auch nicht gut aus, wenn eine Institution da erstmal sagt, ist okay, und die andere sagt, dann ist doch nicht okay. Das heißt, da wird eben schon mal geschaut, könnte das indiziert werden, erfüllt das diese Bestände, weil dann lassen wir gleich das sein, da ein Alterskennzeichen drauf zu kleben.
Genau. Und diese Anpassung hat es ja auch durchaus schon gegeben. Also wenn wir jetzt mal ganz im, also klar, die Anpassung bei Wolfenstein, so kennt ja auch jeder. Also ich glaube, das Hakenkreuz, da jetzt nicht unbedingt in der deutschen Version auftauchen sollten, leuchtet dann auch irgendwie ein. Aber die bei diesen Erotikinhalten, da gibt es halt auch durchaus Publisher, die sagen, na gut, wir passen das dann doch irgendwie an, weil wir ganz genau wissen, das ist für die westlichen Verhältnisse einfach ein bisschen zu krass. Und ein berühmtes Beispiel in dieser Hinsicht ist Chronicle Girls. Der erste Teil, der war ab 16 hier in Deutschland. Da muss man ein bisschen ausholen, da muss man ein bisschen erklären. Also Chronicle Girls ist so ein Dungeon Crawler, den hatten wir auch bei Insert Moin als Thema und den fand ich persönlich ziemlich zum Kotzen, weil das Spielprinzip ist, dass du da irgendwie in der Hölle unterwegs bist und da sind sieben Mädels dabei, ich glaube es sind sieben, die repräsentieren alle die Todsünden. Und du levelst, also ich mach's mal ein bisschen kürzer, die Geschichte ist eh relativ uninteressant, aber du levelst auf, indem du so SM-Einlagen drin hast. Also es gibt dann so Sequenzen, da musst du dann mit so einer Peitsche dann auf die Mädels draufhauen und nur so leveln die auf. Also das soll halt in diesem Höllenkontext so diese Belehrung und die Züchtigung irgendwie sein, ist aber halt mit gesundem Menschenverstand und einfach mit ein bisschen Grips im Gehirn da gehen sofort die Alarmglocken an. Also die der erste Teil war dann sehr, 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 sehr zensiert. Also da hat man dann alles weggenommen, was irgendwie auch nur annähernd sexualisierend wirken könnte. Man hat dann über diese ganzen Bilder, wo man normalerweise dann halt nackte Anime-Mails sieht, hat man dann ganz viel Nebel drüber gelegt und man hat auch so sexualisierende Stöhnlaute dann weggenommen. Also es war dann im japanischen Original so, wenn du dann mit der Peitsche draufgeschlagen hast, dann haben sich dann halt nicht nur, hat sich dann nicht nur die Haut so bewegt, so gewobbelt, sondern dann, also diese Animation ist weggefallen, sondern du hast dann auch so Stöhngeräusche irgendwie so gehabt. Mhm. Und das war schon kritisch. Also, aber das waren alles Erwachsene. Also man sitzt dann da und denkt, na, das ist furchtbar, aber gut, die sind alle erwachsen. Da haben sie dann aber dann aufgrund dieser Anpassung, weil es so stark verfremdet ist, wenn man halt das Sexuelle fast gar nicht mehr gesehen hat, haben sie gesagt, na gut, das drücken wir noch irgendwie als 16er durch. Aber die japanische Fassung, die war dann halt einfach ganz offensichtlich, das war einfach eine SM-Praktik, die da durchgeführt worden ist. Mhm. Ganz interessant in diesem Kontext ist dann halt der zweite Teil, ne? Krone Girls 2, den hast du glaube ich, auch mal, hast du im Vorgespräch gesagt, mal drauf geguckt, oder?
Ja, das ist mir zumindest auch untergekommen, sozusagen im Rahmen dieser Diskussion. Wobei ich jetzt darauf wetten würde, dass du den besser kennst als ich, trotz allem.
Ja, also ich habe eine komplette JRPG-Sammlung, deswegen war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dieses Spiel auch irgendwann mal bei mir landet. Und ich hatte keine Ahnung, als ich das am Anfang gespielt habe, also vor dem Podcast damals auch schon. Ich so, was ist das, keine Ahnung, wahrscheinlich so ein paar erotische Anime-Figuren, ist bestimmt nicht schlimm, hat gespielt und gedacht, was ist hier los? Und der zweite Teil ist halt schlimm, insofern, weil bei diesen 7 Mädels halt auch eine dabei ist, die ganz, ganz, ganz offensichtlich wie eine Minderjährige aussieht. Also da gibt's überhaupt keinen Zweifel. Also wo die anderen halt so diese weiblichen Kurven irgendwie haben, die man so bei so Anime-Figuren dann auch zeichnet, wenn man möchte, sie sehen halt irgendwie deutlich erwachsener aus, hat die halt wirklich einen ganz schmalen Körper und auch so Gesichtszüge und ich glaube halt irgendwie auch irgendwie so Accessoires irgendwie, wo man ganz eindeutig sagen kann, das ist ein Kind. Und du hast, also selbst bei der Zensur, also die Selbstzensur, die dort der Publisher vorgenommen hat, dann auch sehr viele Sachen entfernt und sehr viele Sachen irgendwie angepasst und geguckt, dass es irgendwie noch hinkommt. Und die haben es tatsächlich geschafft, das auf den amerikanischen Markt irgendwie, glaube ich, rauszubringen, zumindest digital. Und die haben es aber nicht in Europa durchbringen können. Ich glaube, da haben sehr viele, ich glaube auch Australien neben Deutschland und auch irgendwie noch 2, 3 andere gesagt, nee, das geht auf keinen Fall. Weil der Fall ist, also nicht nur, dass es diese SM-Einlagen sind und dass du da halt auch wieder auflevelst und so. Es gibt ja auch erstens keinerlei Konsens. Also die Leute sagen, das machen sie ja gegen ihren Willen. Sie werden halt da wirklich auch in diesen Szenen gefesselt und ausgepeitscht. Und dann ist es noch eine Minderjährige, da ist hier gar nichts. Also es ist komplett, also da kann man auch nicht mehr argumentieren, da kann man auch nicht mehr sagen, okay, sondern das ist ganz eindeutig. Also
das ist schon auf mehreren Ebenen dann falsch.
Das ist so falsch.
Ja, also geht das gar nicht. Da muss man alle Diskussionen führen. Also auch, wie du eben schon gesagt hast, die Consent-Diskussion an der Stelle. Da zum Beispiel, da würde ich einmal gerne nochmal ein Positivbeispiel einwerfen. Das ist jetzt nicht im eigentlichen Sinne ein Anime-Spiel, aber ein Sex-Spiel sozusagen. Lady Killer in a Bind. Ich weiß nicht, ob du
das. Ja, sag mir was. Ja, aber erklär trotzdem mal.
Genau, also da hast du eben auch, also es ist eine Visual Novel im Endeffekt. Und du hast eben auch Sex-Szenen drin und auch so Richtung Bondage oder sowas, sage ich mal, in den Darstellungen. Und da ist aber explizit darauf geachtet, dass es eben alles sexuelle Handlungen sind, die einvernehmlich sind. Also ich meine, man kann ja sowas darstellen, auch sozusagen meinetwegen das Auspeitsch-Szenario, wenn eben sehr klar gemacht wird, die Figuren wollen das und fühlen sich gut damit. Es ist halt noch was ganz anderes. Und dazu zählt auch dieses, also das Gesamtpaket, das gesamte Drumherum natürlich der Darstellung. Und das ist auch das, was ich auch weiß, was bei der USK berücksichtigt wird, dass man nicht sagt, man nimmt sich jetzt so eine Szene heraus und betrachtet die isoliert. Ja, also wenn man jetzt nur GTA 5 beurteilt nach der Folterszene, dann würde man vielleicht anders darüber zu einem anderen Urteil kommen, wenn man das in dem gesamten Kontext betrachtet, des gesamten Spiels. Das muss man natürlich auch machen. Und da wir jetzt eben Lady Killer in a Bind auch nochmal ein Positivbeispiel, erwachsene Figuren eindeutig erwachsen gezeichnet und eben einvernehmliche sexuelle Handlungen.
Genau, und das mit dem Konsens ist halt auch unglaublich wichtig, weil in dem Fall, also bei Criminal Girls, vor allem bei dem zweiten Teil, das ist ja eine Propagierung vom Rape Culture. Ganz eindeutig. Also das ist ja genau dasselbe Problem, was wir auch bei 50 Shades haben, dem ersten Film. Also bei 50 Shades ist das ja so, dass es da eine Protagonistin gibt, die ist eine Journalistin und die verliebt sich irgendwie in so einen Firmenchef oder sowas. Also auf jeden Fall einen reichen Typen.
Der Anzugträger.
Und der hat auf jeden Fall eine sexuelle Obsession, also der steht total auf SM. Und es gibt dann wohl eine Szene, die ist im Grunde genommen eine Vergewaltigung, aber sie verzeiht ihm das sozusagen und sagt, ah, das ist ja alles Liebe und bla. Und das ist sowas von falsch.
Da kann man darüber durchaus sprechen, was das dann vermittelt. Ja. Vor allem auch an junge Leserinnen und Leser, die damit in Kontakt kommen.
Genau.
Oder Kinogängerinnen und Kinogänger dann, wenn man es als Film schaut, was ja mittlerweile auch in mehreren Teilen möglich ist.
Es ist, und damit sprichst du jetzt einen wichtigen Punkt an. Also ich glaube, 50 Shades ist ein ganz gutes, populäres Beispiel, das sehr viele kennen. Warum gibt es da eigentlich mittlerweile 3 Filme von? Wollte ich jetzt mal ganz kurz einwerfen. Was ist da los?
Ja, es scheint Bedarf zu sein. Also.
Ja, anscheinend. Aber warum gucken die Leute denn keinen richtigen Porno, wenn sie sowas sehen wollen?
Man muss dazu sagen, dass es, ja, also ich, das ist, so wie ich es wahrnehme, ja auch etwas, was für Frauen auch geschrieben wird, von Frauen auch konsumiert wird. Und da gibt es halt leider wenig, das gemacht wird eigentlich, was so wirklich für die Zielgruppe auch produziert wird oder hergestellt wird. Also es ist ein Grund, dass dann sie sich auf diese Sachen stürzen, die jetzt auch nicht immer unbedingt schlecht sein müssen, aber in diesem Fall, also dieser Teil auf jeden Fall, den du auch gerade genannt hast, ist auf jeden Fall kritisch.
Ja, sehr kritikwürdig. Na, jedenfalls, das fiel mir jetzt so als Beispiel bei Criminal Girls ein, weil das irgendwie passt. Ich würde ganz gerne jetzt um so ein bisschen die Kurve halt so zu einem Konsens auch zu finden, also Konsens ist ein gutes Stichwort, aber halt auch so ein bisschen, um es abzurunden, gerne noch einen Abschnitt aus der Appellationsschrift von Senran Kagura Peachtree Splash nennen. Mhm. Und zwar gibt es hier einen Aspekt, den ich ganz interessant finde. Hier steht, unter dem Wirkungsaspekt Gameplay im Bereich der konkreten Spieleaufgaben wurden als zentral die sexualisierten Handlungsmöglichkeiten als entwicklungsbeeinträchtigend für Jugendliche befunden. Das Anfassen von Brüsten und Po weiblicher Spielfiguren mit virtuellen Händen, wie sie im Modus Skinship möglich sind, ebenso das Beschießen ausschließlich von Brüsten und Schambereich in finnischem Minispiel. Auch wenn nicht alle Spielhandlungen sexualisiert sind, ziehen sich die Handlungen mit sexueller Konnotation durch das gesamte Spiel, sodass eine Reduzierung der weiblichen Charaktere auf tendenziell sexualisierte Objekte einhergeht. Ist jetzt bei Senran Kagura nicht so überraschend, aber durchaus ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, weil wir machen diese Folge auch, um mal so darauf hinzuweisen, diese ganzen USK-Entscheidungen, dass die sagen, Valkyrie Drive bekommt jetzt keine Freigabe. Da sind übrigens die Protagonistinnen alle minderjährig. Die Criminal Girls bekommen keine Freigabe. Und diese Sachen sehen sie kritisch und so, hat nicht unbedingt damit zu tun, dass halt die Leute einfach scheu und prüde sind oder so, sondern es geht vor allen Dingen in allererster Linie um Jugendschutz im doppelten Wortsinn. Also, und du hast es auch in deinem Blog-Eintrag sehr, sehr wichtig geschrieben, es gibt einfach eine bestimmte Grenze, die erreicht ist bei der Darstellung von Minderjährigen auf jeden Fall. Und vor allen Dingen gibt es halt auch bestimmte Bilder, die sollte man der breiten Öffentlichkeit so nicht zugänglich machen. Und es geht natürlich auch darum, die Entwicklung von Jugendlichen nicht in irgendeiner Art und Weise negativ zu beeinflussen. Und deshalb sind diese USK-Freigaben eigentlich überhaupt da.
Also es ist tatsächlich auf mehreren Ebenen der Fall. Also du hast einmal das, was du auch eben vorgelesen und genannt hast, den Fall, dass sozusagen diese Inhalte, wenn sie sozusagen von Kindern, Jugendlichen gespielt werden, direkt sozusagen entwicklungsbeeinträchtigt wirken können. Mhm. Dann in diesen Fällen reicht es im Grunde aus, wenn es eben ab 18 zugänglich gemacht wird, dann hat man sozusagen an der Stelle ausgeschlossen, also zumindest im öffentlichen Raum, dass es Minderjährigen zugänglich gemacht wird. Was sozusagen aber auch der Fall ist bei der Darstellung eben, also der sexualisierten Darstellung von Kindern, ist, dass die sozusagen auch ungünstig von volljährigen Personen genutzt werden. Also beispielsweise Aus der Sexualmedizin weiß ich das habe ich im Nebenfach studiert. Da haben wir Fallberichte behandelt, sozusagen aus der forensischen Sexualmedizin. Und ein häufiges Vorgehen von Tätern, wenn die kindliche Opfer verführen, ist tatsächlich die mit solchen Darstellungen darauf hinzuweisen, dass es in Ordnung ist und normal ist, sozusagen die da so ein bisschen gefügig zu machen, indem die dieses Material verwenden. Mhm. Und zu zeigen, hier, schau mal, das Kind macht es doch auch. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Davon abgesehen, das ist halt auch das weiß man sozusagen aus diesen Fallberichten, dass häufig für Pädophile auch ein Einstieg sein kann zu richtiger Kinderpornografie. Das ist auch etwas, was man möglichst unterbinden möchte. Das heißt, es ist nicht nur der Fall, wie zum Beispiel bei Gewaltdarstellung, dass man sagt, wir wollen die direkte Entwicklungsbeeinträchtigung der Jugendlichen hier verhindern, sondern es kommt eben auch dazu, also wie diese Sachen durchs Hintertürchen, sage ich mal, auf anderem Wege auch noch auf Jugendliche und Kinder zurückwirken können.
Also zu dem Punkt mit den Pädophilen ist halt auch so ein bisschen die Frage, ob es tatsächlich eine fördernde Darstellung ist. Also die Debatte hat man natürlich auch bei allen anderen jugendgefährdenden Inhalten. Es ist hier vor allen Dingen auch, wenn man so das im Kontext anderer Länder beobachtet. Denkt man natürlich bei diesen japanischen Spielen, da guckt man natürlich auch erstmal nach Japan. Und man wird feststellen, dass die sind unter den ersten 5 der niedrigsten Verbrechensraten in der ganzen Welt. Und die haben überhaupt gar keine, also sehr, sehr wenige Fälle von Vergewaltigung. Ich glaube, da sind die sogar auf Platz 2 oder 1 oder so. Dicht gefolgt von Korea. Also die sind beide, was das betrifft, haben sie die wenigsten Verbrechen in dieser Form zum Glück vorzuweisen. Und da ist natürlich die Frage, ist es gesellschaftlich bedingt oder hat es unter anderem auch etwas damit zu tun, dass sie, also ist es nicht so, dass die Japaner das irgendwie in den Laden stellen und finden das alle prima? Also wenn das, dort werden diese Inhalte genauso kritisch betrachtet wie hier. Also hier gibt es genau die gleichen Diskussionen. Mhm. Die sagen halt auch, oh Gott, also es gibt auch viele Sachen, die auch tatsächlich dann vom Staat initiiert werden. Das sind gerade so diese extremen, so Vergewaltigungsspiele oder so etwas, die werden auch tatsächlich aus dem Verkehr gezogen. Aber bei diesen Darstellungen, da gibt es dann irgendwo in so Erotik-Läden oder so einfach eine Ecke, die wird dann stillschweigend hingenommen. Da sagen sie, okay, es ist da. Und die Leute, die dieses Ventil haben, das ist anscheinend die Philosophie, darüber redet keiner, aber das ist so meine persönliche Einschätzung. Ja. Sie sagen, also, okay, hier gibt's, die wollen das halt irgendwie ventilieren und es gibt die Möglichkeit, die wollen wir ihnen geben. Aber das wird trotzdem natürlich kritisch betrachtet. Und die Frage ist, gibt's da einen direkten Zusammenhang? Ist das gut oder schlecht? Das muss man wahrscheinlich weiter erforschen.
Also auf jeden Fall muss man das weiter erforschen. Es ist natürlich auch ein Bereich, der sehr schwierig zu erforschen ist. Da kann man jetzt nicht einfach ein Experiment machen, sondern man erfährt sozusagen immer nur sehr indirekt sozusagen über diese Sachen, die einem sozusagen irgendwie bekannt werden, zum Beispiel im forensischen Bereich durch Täter oder Täterinnen auch. Aber es lässt sich eben, also es ist etwas, was sich naturgemäß schwerlich untersuchen lässt. Ich möchte an der Stelle einmal darauf hinweisen, dass sozusagen die Kriminalstatistik natürlich erstmal nur Aufschluss darüber gibt, ne, wie viele Straftaten angezeigt werden und dass sozusagen also Unterschiede darin auch im Anzeigeverhalten liegen können. Also ich wollte nur einmal darauf hinweisen, wir können jetzt nicht sicher sagen, dass wirklich weniger Vergewaltigung in Japan passiert. Ich würde es denen wünschen, aber das kann man aus der Statistik leider nicht einfach so ohne weiteres ableiten. Also es kann durchaus sein, dass dort auch das Verhalten ganz anders ist. Ja.
Genau, es gibt ja auch eine Dunkelziffer. Also man weiß halt nicht so wirklich, was wir wirklich erfasst in der Statistik und was nicht. Jetzt nur rein die Zahlen, wenn man die googelt, dann denkt man, die sind halt relativ niedrig. Aber das ist halt immer so, das muss man halt im Gesamtkontext und gesellschaftlichen betrachten. Nur würde ich ganz gerne auch dieses Bild, das viele Leute dann haben, so, ja, die Japaner mit ihrem perversen Spiel und so. Nein, also im Gegenteil, also du kommst nach Japan, da findest du öffentlich nicht mal Modelplakate. Also die sind ja super strikt. Also es gibt da keine. Also es ist im Gegensatz zu hier, wir haben ja vorhin gesagt, Germany's Next Topmodel, also solche Plakate, wo Heidi Klum im Bikini da irgendwie vorsteht, die sind in Japan undenkbar. Die gibt's nicht. Also Werbung zum Beispiel für so Hostessen oder so, man sieht nur Gesichter.
Ja, wobei man, also im Grunde adressieren wir damit ja jetzt auch wieder nur, also die Vorurteile und so ein bisschen das Geschrei, das man dann manchmal hört, von wegen, da soll jetzt bloß irgendwie Japan schlecht gemacht werden oder so. Das ist natürlich auch Unsinn. Also ich meine, niemand, die USK nicht und eigentlich auch sonst niemand sozusagen von offizieller Stelle zeigt da jetzt sozusagen auf Japan oder JRPGs im Allgemeinen und sagt, schau mal, da wieder, das wollen wir hier nicht haben oder die sind eben da alle pervers, das ist alles Schwachsinn. Das ist natürlich Unsinn.
Es ist vor allen Dingen, vielleicht kann man das an dieser Stelle nochmal betonen, es geht ja auch nicht darum, die Leute zu diffamieren oder halt irgendwie als Idioten darzustellen, die so etwas gerne spielen. Im Gegenteil. Also es, das ist, das kann ja. man...
Das ist sehr, eher der, ja, der Eindruck, den man aus den Kommentarspalten dann gewinnt. Dass ja, die Leute versuchen, also, dass die Leute sich angegriffen fühlen und versuchen, sich zu verteidigen. Ich bin gar kein Perverser, sozusagen.
Also, weil, zum Beispiel, also Senran Kagura ist ein gutes Beispiel. Ich mag die Reihe eigentlich. Also ich habe bis zu diesem Peachtree Splash, wo das Kind halt nicht dabei war, habe ich gedacht, ne, das macht Spaß, das ist ein witziges Spiel irgendwie. Über die sexuelle Darstellung muss und kann man diskutieren, habe ich auch in der letzten Folge zu Estival Versus gesagt. Aber das Spiel macht Spaß. Die haben einfach, die haben für mich diese Aura dieser Sega-Spiele, so dieses fröhliche Strandfeeling und so. Das schätze ich total an.
Ja, aus der Perspektive auch erstmal gar nichts gegen zu sagen, natürlich. Und ja, wie gesagt, es ist eine ganz andere Diskussion zu führen. Findet man die Darstellung in Ordnung? Und es ist super, dass wir darüber sprechen. Aber eine andere Frage, also dieser, wie du sagst, sehr kritische Charakter an der Stelle, das ist natürlich einfach eine ganz andere Qualität. Und wichtig ist, glaube ich, einfach festzuhalten, darum geht es. Ja, es geht darum, dass man dem 10-jährigen Mädchen in den Schritt spritzt, bis die Orgasme schreit. Das muss man einfach mal so sagen.
Das muss man so sagen. Man
es formulieren. Und dann, finde ich, kann man mit Menschenverstand drauf kommen schon, ohne das Gesetz zu zitieren, dass es vielleicht nicht so das ist, was man so
und in möchte. Diesem Zusammenhang, genau, und in diesem Zusammenhang muss man sich auch fragen, es wird ja in den Kommentarspalten immer gesagt, ja, ja, die ganze Zensur ist ja so schlimm. Ist denn da nicht die Frage, ob man dann nicht wirklich, also ob die Hersteller nicht dann einfach ihr Spiel an den westlichen Markt anpassen, dann einfach die beste Entscheidung? Würde Senran Kagura Peach Beach Splash jetzt in diesem konkreten Beispiel, das frivole Wassershooter-Spiel, das man normalerweise über wirklich uneingeschränkt, wenn man so auf was mag, loben könnte, würde es nicht besser dastehen, gerade auf einem westlichen Markt, wenn man auf diesen einen minderjährigen Charakter verzichtet hätte? Das wäre also ja jetzt nicht so problematisch gewesen, die da rauszunehmen. Also es sind also ja immerhin über 35 Figuren da drin, würde jetzt nicht weiter auffallen.
Ja, also aus meiner Perspektive würde ich sagen, es wird ein fundamentales Problem natürlich beseitigen, eben genau diese sehr kritische Darstellung. Würde ich sagen, spricht eigentlich nichts dagegen. Ich weiß natürlich, dass das Geschrei groß ist. Warum fehlt mein Lieblingscharakter? Ausgerechnet der, den habe ich doch gewollt. Nein, aber natürlich, klar, die Zensurgeschreie werden halt dann kommen, die kommen immer. Aber ja, also wie du sagst, also das würde jetzt dem Spielprinzip an sich und eben 99% des Contents oder 95% des Contents jetzt keinen Abbruch tun, wahrscheinlich.
Ja.
Also wäre wahrscheinlich für die ein cleverer Move, sage ich mal.
Ich hätte auch deutlich weniger Bauchschmerzen, über dieses Spiel zu reden.
Ja, also, weißt du? Also ich kann ich verstehen, ja. Also ich kenne das, wenn man so Medien hat, wo so Sachen so nebeneinander stehen. Einerseits hat man Sachen, ich mag das irgendwie, ich finde das toll, und gleichzeitig sind Sachen drin, die sind kritisch, und da denkt man sich, das ärgert mich auch sehr, dass das da drin ist.
Ja,
ist bei Peach Beach Splash. Ich würde das gerne mehr genießen, oder ich kann es genießen, aber das andere ärgert mich trotzdem.
Ist bei diesem Spiel, bei dem Wasserschlacht-Shoot halt einfach so ein konkreter Fall, jetzt bei mir im Speziellen. Hörer wissen das, ich habe das Spiel ja auch im Gamescom-Podcast dann auch nochmal erwähnt. Jetzt wollte ich eine Sache noch ansprechen, wegen dieser biologischen Entwicklung. Also wir reden ja jetzt, haben jetzt über die Gefahr gesprochen, dass das von Pädophilen natürlich auch gesehen wird und dass die sich davon angesprochen fühlen. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass damit Jugendliche in irgendeiner Weise negativ beeinflusst werden. Und da möchte ich hier an dieser Stelle noch einmal lobend erwähnen, dass die USK da einfach auch nach pädagogischen Standpunkten einfach einen sehr wichtigen Job macht, der einfach nicht entsprechend gewürdigt wird. Das wird für viele Leute, wird das einfach so als Dorn im Auge irgendwie dargestellt oder als Dorn im Auge gesehen. Aber es ist nun mal so. Und dazu kann ich ein bisschen Feedback geben oder Hintergrund geben. Jugendliche oder generell das Gehirn bei Menschen ist erst ab einem Lebensjahr von 21 Jahren komplett ausgebildet. Du hast das ganze Gehirn macht bis zu dieser Zeit einfach eine komplette Umstrukturierung und eine Entwicklungsphase durch, und erst dann bist du quasi Herr deiner Lage. Man sagt so, ab 21 ist das Gehirn voll ausgebildet. Und gerade das, was bei Jugendlichen passiert, also du hast den präfrontalen Kortex, das ist ein Vorderbereich unter dem Stirnlappen, der kontrolliert sozusagen, salopp gesagt, so die den vernünftigen Menschenverstand. Also es gibt so ein,
der inhibiert, sagt man. Wenn man auf dumme Gedanken kommt, sagt der präfrontale Kortex, nee, nicht machen.
Genau. Also es gibt, also der Teil im Gehirn, der so für Impulsverhalten und so verantwortlich ist, also der halt wirklich dann dafür sorgt, dass du Entscheidungen triffst und dass du ganz schnell Dinge machst und dass du spontan bist und sowas alles, der ist bei Jugendlichen schneller ausgebildet als der Teil vorne, der wie so eine Notbremse funktioniert, wie eine Handbremse. Mhm. Ja. Und deswegen gibt es halt, deswegen sind Jugendliche so, wie sie sind. Also wenn ne, die Adoleszenz ist geprägt von einigen dummen Entscheidungen, die man
dumme
so macht.
Dumme Ideen,
und so.
Dumme Entscheidungen, ja.
Genau.
Ja. Ja, das ist eine Natur der Sache.
Genau, das liegt in der Natur der Sache. Deswegen sind Jugendliche so, wie sie sind. Deswegen sind Medien für Jugendliche auch so gestaltet, wie sie sind. Sehr impulsiv, sehr, sehr gefühlsbetont, sehr emotional, sehr laut. Also man sieht so einen Film wie Maze Runner oder so und alles ist ein bisschen extremer, als man es eigentlich gewohnt ist. Man sieht so einen Film wie Battle Royale und da verhalten sich die Leute alle ein bisschen extremer, als normale Erwachsene es tun würden, weil sie so sind wie Jugendliche. Und man kennt es, wenn man selber jüngere Geschwister hat oder man hat in der Familie, man hat vielleicht Kinder, die sich in dem Alter befinden, ist ein schwieriges Alter, weil sie oft halt auch einfach Dinge tun, die diesen Impulscharakter sind. Übrigens auch, weil ich da einen Lootboxen-Artikel gesehen habe, deswegen sind Lotterien und auch diese Erfolgsmechanismen von Lootboxen so gefährlich für Jugendliche, weil Jugendliche halt auch auf den schnellen Erfolg aus sind. Also du, der Teil des Gehirns, der sagt, ich plane jetzt voraus und ich schaue jetzt vorausschauend nach vorn, der ist halt einfach nicht so weit ausgebildet.
So, man sieht das, man kennt das aus dieser Ü-Ei-Werbung. Gut, das sind kleine Kinder, ne? Aber das zieht sich natürlich in anderen Sachen durch. Das ist eine Wiederholung von einem sehr alten Experiment. Da heißt das hier, ein Ü-Ei lege ich dir vor die Nase. Wenn du 10 Minuten aushalten kannst, ohne es aufzumachen, kriegst du hinterher 2. Ja, und der Witz an dieser Ü-Ei-Werbung ist, da zeigen die Kinder, wie sie so da vor dem Ei sitzen und so nach 1-2 Minuten reißen sie das auf und verschlingen das und spielen. Und weil die eben das nicht aushalten können, obwohl die wissen, dass sie mehr hätten, wenn sie warten würden.
Genau.
Und zum gewissen Grad hat man das natürlich eben auch mit älteren Kindern, Jugendlichen auch mehr, wie du sagst, dass es da die Impulskontrolle noch ein bisschen weniger ausgeprägt ist.
Damit will ich jetzt natürlich nicht sagen, dass alle Jugendliche Idioten sind. Also nicht jetzt in den falschen Hals kriegen, aber es gibt halt.
Davon muss man auch sowieso absehen. Das ist ja eh individuelle Entwicklungsverläufe und da sind Unterschiede natürlich ganz klar.
Aber so wie man sich als Jugendlicher verhält, das hat natürlich auch viel mit der Entwicklung des Gehirns zu tun. Und es ist genau diese Phase. Es ist genau diese Phase, wo auch die Gehirnmasse, also die Hirnzellen, unfassbar zunehmen. Deswegen ist die Aufnahmefähigkeit von Jugendlichen auch sehr groß und gleichzeitig können sie sich sehr schlecht auf Dinge konzentrieren. Das heißt, in der Hirnmasse, da kommen jetzt ganz viele, muss man sich vorstellen, ganz, ganz viele Nervenbahnen bilden sich und das ist einfach ein riesen Brei ungenutzten Potenzials, der sich da im Gehirn befindet. Und deswegen gibt es so eine Lernmethode, ich weiß nicht, ob die pädagogisch sinnvoll ist, aber es gibt halt einfach so dieses Prinzip, dass man gerade in der Schule selber dann versucht, was für Talente haben diese Leute eigentlich? Und die Hirnbahnen, die genutzt werden, also mal angenommen, man schickt jemanden zum Klavierunterricht, zum Tanzen, keine Ahnung, man versucht, Talente zu finden und so. Und die Hirnbahnen, die dann auch am Ende immer wieder genutzt werden, sind auch die, die tatsächlich dann bleiben. Also
ja.
Jugendliche können sehr gut lernen, ne? Also ist doch so. Also die Lernfähigkeit bei Jugendlichen ist sehr, sehr hoch ausgeprägt, auch wenn sie sich schlecht konzentrieren können. Das heißt nicht, dass Erwachsene nicht lernen können, aber es fällt halt potenziell eigentlich doch eher ein bisschen schwerer.
Ja, also es ist das, was ich aus der Psychologie ganz ehrlich sagen kann, Wiederholung. Ja, also sich wiederholt den gleichen Sachen auszusetzen oder sie aktiv auch durchzuführen, ist das Allerwichtigste beim Lernen. Also das Allerwichtigste. Ich habe einen Professor gesagt, immer Mind is a mud trap. Man kommt immer tiefer rein mit jeder Wiederholung sozusagen. Und das ist ein Riesending. Und wie du sagst, gerade in wichtigen Entwicklungsphasen in der Pubertät natürlich auch nochmal, was man da verfestigt, ist sozusagen, sitzt besonders tief.
Ja, und damit hast du jetzt gerade das wichtige Stichpunkt gesagt. Was sich da verfestigt, prägt fürs Leben. Und deshalb ist es wichtig, dass die USK sagt, okay, diese Inhalte sind aus unserer Sicht pädagogisch okay und diese Inhalte sind gefährlich. Und wenn sie, und das betrifft natürlich auch alles, was mit Sexualität zu tun hat.
Ja, völlig richtig.
Ja. Ist völlig, kann man eigentlich nicht so sagen. Und wenn in Spielen oder wenn in Filmen oder wenn in anderen Medien auch, also nicht nur der, also nicht generell nur der Sexvorgang, sondern halt auch einfach die, die ganzen Umstände. Wie kommt es? Wie verhält man sich? Wie ist das Sozialverhalten bei Beziehungen? Wie kommt es überhaupt zum Sex? Wie geht man mit Sex um? Wie geht man mit dem anderen Geschlecht um? Wie werden Körperbilder vermittelt? Wie werden, wie werden vor allen Dingen dann auch in diesem Kontext mit den Minderjährigen, wie werden die dann dargestellt? Wo sind gesellschaftliche Tabuzonen? Was ist überhaupt, nach gesundem Menschenverstand oder halt auch juristisch irgendwie zulässig? Was wird toleriert? All diese Sachen, die fallen da alle irgendwie drunter. Und deswegen ja auch überhaupt der Punkt mit Unsittlichkeit. Also geht's nicht nur um die Posentasche und Minderjährige, sondern auch Unsittlichkeit. Ist das denn gesellschaftlich hier? Ist das denn angemessen, was hier passiert? Ist das irgendwie vereinbar? Und vor allen Dingen, in welche Rollen werden diese Figuren gezwängt? Sind es wirklich nur Sexfiguren? Sind es wirklich nur Sexfiguren? Oder haben sie einen Charakter? Da rauscht so Senran Kagura so knapp dran vorbei, weil sie ja alle auch Charaktere irgendwie sind, weil sie ja wirklich, also es gibt ja Dialoge, wo sie dann auch als Menschen dargestellt werden und so, aber es gibt Spiele, wo das nicht...
Wie du das schon sagst.
Ja, das muss man so
es
sagen.
Gibt sogar Dialoge, in denen sie als Menschen dargestellt werden, das
ja,
ist auch schon...
Das ist wichtig, das ist ganz, also ja, das klingt total bescheuert, also wir kennen...
Aber es ist traurig, wenn man das auf diese Weise dazu sagen muss.
Man muss das formulieren, es gibt einfach auch Spiele, da sind solche Figuren, Mann wie Frau, einfach Sexobjekte. Also sie reden sie haben keinen Charakter, sie haben nichts. Und das schaffen sie ja bei Senran Kagura. Das ist, ich weiß nicht, das sind unglaublich viele Charaktere, aber du hast das Gefühl, das sind Figuren, da steckt irgendwie eine Seele irgendwie hinter. Das kriegen sie ja auch hin. Und das sind halt einfach alles Punkte, die da irgendwie mit reingehen. Also du kannst, das schaffen sie, das ist halt einfach alles Aspekte, die irgendwie damit einfließen. Und deswegen ist dieser Jugendschutz an der Stelle halt einfach auch wichtig, weil die Entwicklung Jugendlicher da einfach sehr, sehr von abhängig ist. Also ich wundere mich, dass es keine Einstufung 21 gibt. Aber
das ist in der größeren Gesetzeslage einfach nicht mehr umzusetzen. Wenn die Volljährigkeit mit 18 erreicht ist, dann kann man danach keinen... Ja, also sinnvoll aus Entwicklungsperspektive wäre das sehr wahrscheinlich. Ne? Mhm. Also wenn du sagst, klar, man ist noch nicht fertig mit 18, man braucht im Mittel bis 21, wäre es natürlich vielleicht gar nicht so schlecht aus der Perspektive, dann noch weiter zu unterscheiden. Wobei man natürlich auch weiß, dass halt gerade auch diese Phase im jüngeren Alter, die ist halt viel kritischer. Also dieses in dem Bereich 12 oder zwischen 10 und 16 oder wie auch immer zwischen 8 und 16, wie breit man es nehmen möchte, das sind natürlich viel kritischere Phasen. Da passiert natürlich noch viel, viel, viel mehr als jetzt zwischen 18 und 21. Klar, es passiert noch was, ist nicht unbedenklich. Aber ich glaube, die kritischere Phase ist eben ja eher in den jüngeren Altersbereichen. Und es wäre vielleicht sogar eher sinnvoller, eben dort noch mehr zu differenzieren zwischen den Altersgruppen, als diese größeren Sprünge 6, 12, 16. In den Bereichen könnte man vielleicht sogar eher noch ein Kennzeichen dazwischen setzen oder so. Also auch aus Entwicklungsperspektive sozusagen, ja, vielleicht sinnvoll. Ich würde der Sache noch eine Sache hinzufügen wollen, ganz gerne, nämlich, dass man sich, glaube ich, verabschieden muss von so sehr einfachen Wirkmechanismen, so immer dann, wenn ich Spiel X konsumiere, dann passiert das und das und dann werde ich so und so. Das wissen wir aus anderen Bereichen auch, wie die Diskussion um Killerspiele, sogenannte, beispielsweise, dass der Zusammenhang jetzt nicht so simpel ist, dass man einfach aggressiv oder gewalttätig wird, wenn man ein Spiel mit Gewaltinhalten spielt. Aber ich glaube, das hat sie dem schon angedeutet, was du eben gesagt hast, was, glaube ich, sehr wichtig ist, sich zu fragen, aus einer größeren Medienwirkungsperspektive, was bedeutet das eigentlich, wenn ich dann sozusagen in der kritischen Lebensphase als bei Kindern und Jugendlichen mich wiederholt sozusagen immer diesen also bestimmten Sachen aussetzen, meinetwegen eben, wie du sagst, da werden Muster ja einem vorgeführt. Das sind sozusagen ja auch Rollenbeispiele. Und wenn ich die immer wieder konsumiere, sozusagen, ich immer wieder das mir anschaue, wie das abläuft, meinetwegen ein sexueller Akt oder auch zwischenmenschliches, egal was, wenn ich das immer wieder sehe, auch wenn ich weiß, dass das fiktiv ist, so blöd ist ja niemand, versteht man ja. Aber das wirkt ja sozusagen darüber hinaus, wenn ich das immer wieder aufnehme, bestimmte Skripte, sagt man in der Psychologie auch dazu. Also wie verhält man sich in bestimmten Situationen, wenn soziales Skript, das verinnerlicht man durch die Wiederholung. Ob man will oder nicht. Also es ist nicht mal absichtlich. Wie gesagt, die Wiederholung ist das Wichtige beim Lernen an der Stelle. Wenn man das immer wieder schaut und klar, natürlich weiß man, das ist fiktiv und man sagt jetzt nicht, ah ja, das ist mein Beispiel, so handle ich. Aber wenn man irgendwann in eine Situation kommt, das erste Mal, dann ist das Einzige, an was man sich erinnert, diese Sachen, die man sich immer wieder angeschaut hat. Und dann ist es auch das, wonach man so intuitiv dann zu handeln neigt. Ja.
Ja. Das berühmte Unterbewusstsein an dieser Stelle. Meine genau, Damen und Herren.
Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen das Unterbewusstsein.
Ja, und das sind Dinge, die nachts in den Träumen dann rauskommen. Das sind Dinge, die man dann, das sind Mechanismen, die sich einfach dann unterbewusst etablieren. Und natürlich sagt jetzt jemand so, oh, das muss ja ganz genauso sein wie ein Gänger. Und natürlich sind auch Jugendliche in der Lage, eine Übertreibung zu sehen und zu erkennen. Deswegen gibt es auch sehr viele Satiren zum Beispiel, um da mal so ein Beispiel anzubringen. Also sehr viele Filme von Seth Rogen oder Cohen Dings da, also der sowas wie Borat oder so macht, South Park, na gut, South Park vielleicht nicht, aber viele Sachen sind ja trotzdem ab 12 oder 16 irgendwie, weil sie einfach so maßlos übertrieben sind. Trotzdem gibt es einfach, ist die Wiederholung eben halt genau das, was du sagst, das, was sich dann irgendwie einprägt in diesem Alter. Also siehst du das als Erwachsener, siehst du, kannst du natürlich auch entsprechend differenzieren, aber so ist das Gehirn einfach nochmal in der Entwicklung, dass es diese Sachen einfach aufnimmt. Und das, was du als, was du bis 21 erlebt hast, das, was da in deinem Leben passiert ist, gut, schlecht, die Erfahrungen, die du gemacht hast, die prägen dich einfach für dein ganzes Leben. Ein kleines, winziges Puzzleteil in einer großen Gesamtentwicklung. Und es wäre vermessen, es wäre dumm zu sagen, das hätte überhaupt gar keinen Einfluss auf irgendwas. Natürlich hat alles, was du erlebst, in irgendeiner Art und Weise Einfluss auf deinen Charakter und auf dich selbst. Und das kannst du entweder abwehren, du kannst es halt blocken, du kannst daraus lernen in irgendeiner Form. Natürlich kann man die Erfahrungen, die man auch gemacht hat, irgendwie in irgendeiner Art und Weise umwandeln, sodass du, dass aus dir kein Problemfall oder so wird, aber es kann auch in ganz andere Richtungen laufen. Und das ist ein winziges Puzzlestück von vielen und deswegen sind diese Prüfinstanzen dann auch einfach wichtig.
Ja, also wie du es schon gesagt hast, dem kann ich mich nur anschließen. Eigentlich ist die Arbeit der USK da total underappreciated im Grunde. Also es ist wahnsinnig wichtig, dass das gemacht wird. Ich finde persönlich, ehrlich gesagt, dass die USK diese Aufgabe gut nachkommt. Ich finde diese Entscheidung richtig zu diesen Spielen, Gelgan beispielsweise, aber auch zu anderen Beispielen. Und ja, also es ist eigentlich, es ist keine dankbare Aufgabe, wenn man sich da sozusagen den öffentlichen Diskurs anschaut darüber.
Genau. Ja. Ich hoffe, dass wir da jetzt mit diesem einstündigen Gespräch auch so ein bisschen Einblick in die Thematik bringen können, dass dann auch Leute, die sich dann vielleicht fragen, ja, warum ist das denn ab 18, ist ein bisschen Sex ist nicht schlimm, dass wir damit so ein bisschen den Hintergrund liefern können, weshalb diese Entscheidungen so wichtig sind, weshalb es auch wichtig ist, dann eine USK-Freigabe dann auch teilweise zu verweigern, einfach zu sagen, okay, wir wollen nicht, dass diese Bilder, dass das einfach etabliert wird, dass durch das öffentlich, das ist ja auch eine Sanktionierung, wenn man also eine USK-Freigabe 16, 18 irgendwie draufpackt, dann schränkst du damit ja auch nicht die Werbung ein. Dann könnte es also sein, dass in der nächsten Zeitschrift oder auf dem nächsten Plakat dann einfach Bilder, also wenn sie das Werbeetat hätten, die Firmen, dann einfach auch Bilder gepostet werden können, unter anderem halt auch einfach mit diesem Minderjährigen mit drauf. Es ist ja sozusagen geprüft. Also du hast, ne, es ist sozusagen eine Sanktionierung. Und das darf halt eben nicht passieren. Also da sagt dann USK auch klar, wir wollen nicht, dass diese Bilder öffentlich verbreitet werden. Wir wollen nicht, dass das halt irgendwie von uns eine Absegnung bekommen, weil wir nicht etablieren wollen, weil wir nicht zulassen wollen, dass das halt einfach eine Geläufigkeit wird. Weil wenn das öffentlich dargestellt wird, senkt das natürlich auch die Hemmschwellen. Wie bitte?
Ja, genau. Das hat eben auch eine normative Wirkung, dass man halt, also einerseits eine Signalwirkung, dass man sagen möchte, oder auch der Gesetzgeber sagen möchte, das wollen wir nicht, dass das hier sozusagen, als Normalität behandelt würde. Und hat eben auch effektiv den Effekt, dass es, zumindest im öffentlichen Raum jetzt eben nicht den Platz bekommt, sozusagen den Werbeplatz beispielsweise.
Genau. Jetzt wollte ich ganz abschließend noch mal kurz den Bogen zu Gelgan 2 bringen. Jetzt kommt von einigen Leuten die Kritik, dass der erste Teil ja ab 16 war und dass der zweite gar nicht so viel anders ist als der erste. Das ist tatsächlich eine Frage, die können wir nicht eindeutig beantworten, Ben, oder? Weil der zweite einfach noch nicht raus ist.
Nee, also das kann man nicht beantworten, aus zwei Gründen. Den ersten hast du genannt, nämlich das Spiel ist nicht draußen, ist nicht fertig. Das heißt, die Behauptung, das Spiel wäre völlig gleich. Also einerseits finde ich das albern. Wenn jetzt jemand sagt, das Spiel ist identisch, dann denke ich mir, okay, warum gibt es einen Nachfolger, wenn er identisch ist? Egal. Aber kann man natürlich gar nicht wissen. Klar, wir beurteilen das jetzt nach den Trailern und Bildern, die wir gesehen haben, aber die USK hat mehr gesehen als wir. Davon können wir ausgehen. Die haben das ausführlich getestet. Das ist das eine, wir haben es nicht gesehen. Das andere ist, wir haben auch den Bericht der USK nicht gesehen. Der ist nicht einfach so verfügbar. Und zwar, ne, diese Berichte, du hast vorhin auch schon kurz gesagt, die sind jetzt nicht öffentlich einsehbar. Aber wenn eben ein Hersteller sagt, wir wollen nicht, dass der rausgegeben wird, dann wird er auch auf Anfrage nicht zugänglich. Und das ist sehr wahrscheinlich hier auch der Fall, dass man da einfach nicht an diesen Bericht herankommt und jetzt eben leider deshalb auch nicht im Einzelnen sagen kann, aha, die haben genau diesen Punkt behandelt. Das ist jetzt einfach Spekulation. Also wir können da sehr, glaube ich, plausible Vermutungen anstellen, woran es gelegen hat. Aber klar, darüber können wir im Grunde keine.
Das kann alles Mögliche sein. Also es kann etwas sein, was man auf den ersten Bildern vielleicht auch gar nicht sieht. Es sieht jetzt augenscheinlich auf den ersten Blick aus wie der erste Teil. So, deswegen finde ich die Frage nicht unberechtigt, dass dann viele Leute sich fragen, ja, warum ist das denn jetzt höher eingestuft als das andere? Aber es können Dinge sein, wie zum Beispiel freischaltbare Kostüme. Es kann ein Dressroom zum Beispiel sein. In solchen Spielen nicht unüblich, dass man Charaktere freischalten kann, die dann in einen Dressroom gestellt werden. Da kannst du die Kamera dann auch drehen und vielleicht gibt es dann auch einfach bestimmte Stellen, auf die man reinzoomen kann. Man kann sie dann wahrscheinlich vielleicht auch in Posen bringen oder so. Es kann sein, dass es bestimmte einzelne Szenen sind. Es kann sein, dass das Hauptspiel genauso ist wie der Vorgänger, aber vielleicht sind ja dann in Anführungsstrichen die Bosskämpfe einfach ein bisschen expliziter. Vielleicht ist es auch irgendeine Story, also weiß ich, irgendwas im Hintergrund, das wissen wir einfach nicht. Also es kann alle möglichen Gründe haben.
Oder auch die Gesamtkomposition dieser Elemente, also welchen Raum die jeweiligen Elemente in der Gesamtschau einnehmen. Also, ne, also diese Portion dieser Bosskämpfe zum Beispiel, ist die größer geworden, ist die anders? Oder ne, hast du eben eine weniger menschliche Darstellung sozusagen? Hast du eben diese Elemente, wo du merkst, es sind richtige mehrdimensionale Figuren oder sind die eben reduziert und du hast wirklich eher so eine Objektifizierung? Das sind alles ja Elemente, die eine Rolle spielen können, die wir gar nicht beurteilen können.
Genau, das können wir nicht beurteilen. Also das Spiel kommt, ich glaube, im Frühjahr irgendwann raus. Das werde ich mir jetzt gerade in diesem Kontext auf jeden Fall mal angucken. Vielleicht werde ich dann halt nochmal speziell eine Folge darüber machen, damit man dann auch mal konkret über diese Inhalte sprechen kann. Fände ich jetzt irgendwie auch nur fair, dass man dann irgendwie guckt, okay, so sieht das aus. Auf jeden Fall solltet ihr aber, also liebe Zuhörer, jetzt nicht unbedingt auf das hören, was der Publisher rausgibt. Also PB Cube spielt natürlich die beleidigte Leberwurst und sagt so Sachen wie, ja, das hat ja hier, also wir finden ja, das ist ja gezählt, ja, unter Meinungsfreiheit und bla blub. Das hat mit Meinungsfreiheit überhaupt nichts zu tun. Also das ganz weit. Also es gibt klare Gesetze, wie wir rausgestellt haben, die diese Punkte halt einfach ansprechen. Es gibt klare pädagogische Richtlinien und was da vom Publisher kommt, dieses Geblubber irgendwie über Zensur und dass es so schade ist und bla, das ist einfach nur Marketing. Also da sollte man sich nicht zu sehr beeinflussen.
Die sind salty.
Die sind natürlich salty. Ist klar. Die haben es jetzt in der zweiten Prüfungsinstanz halt reingegeben, müssen dafür natürlich auch Geld bezahlen für diese Prüfung und sind jetzt so ein bisschen pissed und bla blub. Und wie gesagt, nochmal, also wer Gelgan 2 spielen will, ist jetzt nicht ein Arschloch oder so. Also das wollen wir mit dieser Folge gar nicht bezwecken. Es geht nur darum zu sensibilisieren, warum sind diese Entscheidungen so hoch, warum ist das da und dass es diese Probleme einfach gibt, über die man sprechen muss. Und das hat natürlich auch, es geht natürlich für alles in diesem Bereich. Also Gelgan ist jetzt nur ein aktuelles Einzelbeispiel. Es gibt ganz viele andere Spiele, die auch nicht mal als Retail erscheinen. Also man kann ja auch auf Steam einfach draufsurfen und findet da einen Haufen Spiele, die ähnliche Probleme haben. Und es hat vor allen Dingen auch nichts mit Anime an sich zu tun. Es ist nur so, das geht natürlich auch für alle anderen Darstellungen von Minderjährigen irgendwie drin sind. Es ist leider so, dass es einfach nur sehr viel Anime gibt und dass es einfach relativ viele Spiele gibt, die sich dieser Ästhetik bedienen. Aber es ist eben halt auch genau das. Sie bedienen sich einer Ästhetik. Das wäre so, als würde man Fotografie verteufeln, weil es halt Kinderpornografie auf Fotos gibt. Das ist natürlich Quatsch. Aber ne, das müssen diese Leute dann einfach trennen. Das hat ein halt mit dem anderen nichts zu tun. Das eine ist eine Darstellungsform, das andere ist Inhalt. Und es geht halt einfach ausschließlich um diese Inhalte. mal ganz, also bevor jetzt die wütenden Anime-Fans kommen und sagen, mein Gott. Ja, und wie gesagt, und ich gucke ja selber auch gerne Anime und spiele auch sehr viele Anime-Spiele, fallen so in meinem Beuteschema, Sword Art Online und sowas alles irgendwie. Ich mag die Ästhetik auch. Deswegen begegnet mir auch oft die Frage, Michael, ist das nicht diese Pedo-Scheiße? Und dann sage ich, nein. Es gibt, Anime ist eine Darstellung, es gibt alles im Anime. Es gibt Krimis und es gibt
Science-Fiction. Selbstverständlich,
das ja. Das ist halt also, auch nur ein Stil, so, weißt du? Und das ist
ja, also es ist natürlich nicht ganz frei von gewissen Klischees und Stereotypen da, also die auch bewusst bedient werden wiederum von vielen Produkten, das ist ja gar keine Frage. Also wie du konntest ja vorhin auch die alle schon benennen, so die verschiedenen Charaktertypen, die man über Spiele und Animes hinweg wiedererkennt. Keine Frage, aber das hat ja jetzt nichts damit zu tun, sozusagen da, keine Ahnung, ein ganzes Genre oder eine ganze Stilform.
Ein ganzes Land.
Ein ganzes Land irgendwie zu verteufeln. Genau. Nee, ich glaube, haben wir ausführlich gesagt, ist Unsinn, darum geht's nicht.
So, damit
das Gleiche wäre bei einem europäischen Spiel ganz genau
der Fall. Damit der wütende Mob vielleicht nicht ganz so wütend ist und die Heugabeln nicht ganz so spitz wären, wenn jetzt gleich nach diesem Podcast in den Kommentarbereich gehämmert wird. Okay, cool, Ben, vielen Dank, dass du dich mit mir zu diesem doch sehr schwierigen Thema zusammengesetzt hast und versucht hast, da so ein bisschen Klarheit zu schaffen.
Sehr gern. Hat
wirklich gedauert ein bisschen, bis ich da den geeigneten Gast gefunden habe. Vielen Dank, dass du dich hier bereit erklärt hast. Finde ich sehr froh, dass ich deinen Artikel gelesen habe.
Ja, vielen Dank fürs Lesen. Ich fand's super, dass wir hier waren, nochmal darüber gesprochen haben. Ich glaube, es ist sehr wichtig. Es wird zu wenig darüber gesprochen, vor allem zu wenig gut darüber gesprochen oder aufklärend, sagen wir mal so. Ich hoffe, wir haben einen kleinen Beitrag dazu geleistet.
Genau. Und also deinen Blog verlinke ich natürlich, Behind the Screens, wird im Blogpost noch drin sein, ist jetzt für die Leute, die es jetzt schnell antippen wollen, behind-the-screens.de. Du bist auch auf Twitter unterwegs, das verlinke ich natürlich auch. Dort kann man dann natürlich, ich hoffe, dann auch mehrere Artikel zu psychologischen Hintergründen lesen. Finde ich super interessant. Also generell sehr cool, dass du das machst, weil das fehlt ein bisschen. Dieser wissenschaftliche Ansatz.
Ja, sehr schön. Ja,
also bitte weiter.
Ja, nee, das stimmt auch, habe ich, ja.
Also jetzt nicht nur auf Sex,
habe ich auch gedacht.
Nicht nur auf Sexinhalte, sondern halt generell auf alles. Also vielleicht hast du ja, es gibt ja bestimmt auch viele andere Sachen, so dramaturgische Punkte oder Wirkungsweisen von Spielen, finde ich super interessant.
Ja, sehr. Also wir haben da so eine kleine About-Seite, da haben wir auch so ein paar Beispiele aufgelistet mit Themen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Genau, das sind solche, also Wirkung im Allgemeinen beispielsweise, auch Wirkung von Spielmechanismen. Alles sehr, sehr spannende Themen. Ich bin dran an den Themen. Freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mal reinklickt, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, die nächste Folge von Lea Moore wird, die habe ich schon aufgenommen, wollte ich jetzt abschließend noch sagen, die wird nicht so düster. Das verspreche ich. Die wird deutlich positiver ausgerichtet sein. Ich verharr's noch nicht. Das werdet ihr nämlich dann im Menü dann sehen. Die ist schon da. Ich wollte halt nur ganz gerne mit diesem ernsten Thema am Anfang einsteigen, auch weil es gerade aktuell ist. Und das nächste wird jetzt auch kein Problemthema oder so. Also das ist jetzt hier wirklich etwas, was man, ne, was ich jetzt unter Problemthema abdichten würde. Und ich wollte aber auch, dass Lea Moore sich nicht nur mit Problemen beschäftigt, sondern halt auch einfach positive Sachen auch irgendwie aufzeigt. Und das wird die nächste Folge auf jeden Fall sein. Das so viel kann ich versprechen, auch mit einer tollen Gästin mit an Bord. Und da bleibt mir jetzt eigentlich nur noch übrig, dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag zu wünschen, Ben.
Ja, das wünsche ich euch auch.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.